Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin und ich habe heute ein Thema und einen Gast, über das ich mich sehr freue, denn es ist ehrlicherweise auch viel von meiner eigenen Hip-Hop-Sozialisierung, was hier drin steckt und worüber ich heute reden möchte. Herzlich willkommen, David P.
Yeah, Nico, es geht. Alles gut bei dir?
Ja, also alles wunderbar. Ich freue mich sehr auf das Format heute, habe ehrlicherweise fußballerisch harte Zeiten hinter mir. Mein Fußballverein ist abgestiegen, das hat mich emotional schon in ein Loch geworfen. Fußball darf nicht so viel vom Leben abhängig machen, habe ich gelernt in diesen Wochen. Trotzdem tut es das, aber ihr habt ein Album gemacht, mein Konzept. Und ehrlicherweise muss ich ja immer so sagen, wenn man in dieser Welt unterwegs ist, in der ich dann unterwegs bin als Hip-Hop-Journalist, je nachdem, wie weit man sich immer nach außen mit rauslehnt oder diese Autobahn, die ich immer beschreibe, mit drauf rumfährt. Es ist ganz schön, wenn es dann mal solche Dinge gibt, die das Ganze mal wieder ein bisschen einordnen oder mal ein bisschen entschleunigen oder mal ein Gefühl dafür geben, was so eigentlich, in Anführungsstrichen auch, worauf es eigentlich ankommt. Und deshalb freue ich mich aufs Gespräch heute. Wie ist denn so dein grundsätzliches Gefühl so zu dem Release? Bist du glücklich, aufgeregt, gespannt?
In erster Linie bin ich glücklich, weil wir eine geile Platte gemacht haben. Also wir sind hochzufrieden, alle drei. Und allein das schon ist ja Grund genug, glücklich zu sein. Gespannt bin ich natürlich auch, zu sehen, wie es ankommt. Aufgeregt bin ich nicht wirklich. Ist ja nicht die erste Platte.
Nee, genau. Ich glaube, dafür ist es dann auch glaube ich, ein Mechanismus, den du ja mittlerweile kennst, denn ihr selber seid jetzt seit wirklich über 30 Jahren unterwegs. So, wenn du das so dir anguckst im Schnelldurchlauf, was in diesen 30 Jahren passiert ist. Ihr habt es einmal auf dem Backspin-Cover geschafft, 1998. Bist du sauer darüber, dass es nicht häufiger der Fall war?
Nö. Also wieso sollte ich sauer sein? Nee, bin ich nicht. Und auch auf andere Cover haben wir es nicht geschafft, aber das ist halt so, aufs Cover kommen halt irgendwelche Leute, die dann auch dafür sorgen, dass sich das Magazin gut verkauft, als es noch in Printformat war. Und vielleicht sind wir dafür oder für hohe Verkaufszahlen nicht die richtigen dafür.
Aber dafür für viel Werte, die innerhalb dieser Kultur und des Ganzen stattfinden. Denn ihr habt ja schon auch viel Geschichte mitgeschrieben. Was sind so Eckpfeiler, an die du dich dabei gerne zurückerinnerst, wenn du an 30 Jahre Main Concept denkst?
Boah, das sind immer viele Sachen so. Es ist immer schwierig, wenn man gefragt wird, dann jetzt so das Highlight der 30 Jahre, das eine Highlight zu irgendwie spontan zu finden. So.
Deswegen habe ich es bewusst offen gemacht. Ich denke, genau. Ich selber habe mir auch schon einige Speerspitzen so mit notiert, aber ich wollte erstmal bei dir reinrufen, mal gucken, was bei dir festbleibt. Keine Sorge.
Genau, also Mai, was letztendlich die intensivste Erinnerung ist, sind, glaube ich, so die ersten 10 Jahre einfach. Die sind auch jetzt so retrospektiv am längsten quasi gedauert, bis sie vergangen sind, gefühlt so. Weil einfach in den ersten 10 Jahren wahnsinnig viel passiert ist. So erste Auftritte, erste Platte, erste Connections zu anderen Bands, erste Feature, hier dabei gewesen, dort dabei gewesen, erste Tour gemacht und so. Und als wir damals quasi 10 Jahre Main Concept gefeiert haben, im Jahre 2000, war das, boah, krass, so lange, 10 Jahre. Und die 20 Jahre danach, würde ich sagen, sind wie im Flug vergangen. Ich war dann auch schon so abgebrühter, habe auch schon vieles gesehen, vieles erlebt. Manche Dinge wiederholen sich. Es ist dann plötzlich nichts Neues mehr, vor wahnsinnig vielen Leuten zu spielen. Das war beim ersten Mal noch wahnsinnig eindrucksvoll, dann beim zweiten Mal nicht mehr so. Insofern sind so die Sachen, an die ich immer gerne zurückdenke, tatsächlich so, ich sag mal, die ersten 10 Jahre, weil das einfach am eindrucksvollsten war und ja, ich da natürlich auch deutlich jünger war. Weißt du, am Älterwerden ist ja das Phänomen, dass man anderes Zeitgefühl entwickelt. Das heißt, die ersten 10 Jahre haben ewig gedauert und die nächsten 20 Jahre gingen voll schnell vorbei. So ist es.
Ja, es gibt ja dann auch in meiner Hip-Hop-Sozialisierung, das habe ich ja damals auch schon bei der Love and Hate Folge damals erwähnt, als du mit dabei warst, damals vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen, glaube ich, ne? Genau, dass ihr ja mit dem ersten Album bei mir auch ziemlich viel ausgelöst hast, du als Künstler auch ziemlich viel in mir ausgelöst hast und vor allen Dingen auch nicht nur mich und damit wahrscheinlich stellvertretend viele in dieser Zeit geprägt hat, die damit in Kontakt gekommen sind. So Sachen wie die Klasse von 94 wird mir ewig in Erinnerung bleiben, weil es irgendwie und auch die Klasse von 95 hinterher, so das sind so alles Dinge, die so ein Gefühl von etwas Neuem, etwas Frischem, etwas, was sich so aufgetan hat, mit einer gewissen Unbekümmertheit so gegeben haben.
Ja, voll.
Bleibt das bei dir auch so in der Vergangenheit hängen oder was für Gefühle hast du, wenn du an diese Zeiten zurückdenkst?
Ja, tatsächlich so diese Unbekümmertheit, so, weißt du, wir haben halt einfach gemacht, wir haben uns nichts dabei gedacht, haben angefangen, also haben uns als Main Concept die Band gegründet, erste Auftritte gemacht, dann irgendwann haben wir die erste Platte rausgebracht und wir haben es halt einfach gemacht so und es hat sich alles ergeben, dann hieß es plötzlich, hey, mach mal Tour, Klasse 94, Beginner, René, Main Concept, ja, Logo, mach mal, dann hieß es so ein Jahr später, Klasse 95, seid ihr dabei, ja, Logo, mach mal, haben uns nichts dabei gedacht, wichtig war halt rumkommen, auftreten, Sound machen und einfach eine gute Zeit haben mit den ganzen Leuten, mit denen wir dann eben da unterwegs waren. Und diese Unbekümmertheit, Unbedarftheit, das war schon anders, als es jetzt auch heute ist. So, weißt du, jetzt ist es so, nicht einfach so drauf los, Sound machen und irgendwann haben wir dann ein paar Tracks beisammen und bringen eine Platte raus, sondern jetzt arbeiten wir tatsächlich auf die Platte dann hin, so, 2020, 30 Jahre Jubiläum, da sollte man schon was rausbringen, wäre schon cool. Also hocken wir uns hin und machen was halt so. Bei der coolen Scheiße damals, 94, da irgendwann hatten wir da, was weiß ich, ich glaube, da waren 20 Tracks drauf oder nahezu 20. 18. Und die hatten wir irgendwann beisammen und dann war das unser Album so.
Ja, aber guck mal, das ist schön, dass diese Unbekümmertheit, die du beschreibst, ja schon auch dazu geführt hat, dass ihr einen Output habt, der Eindruck hinterlassen hat. Und guck mal, wenn du darauf blickst, dann seid ihr ja zweifelsohne so ein Pfeiler der Deutschrap-Geschichte. Was denkst du über sowas?
Also retrospektiv ist es tatsächlich so, aber wie ich dir gesagt habe, wir sind ja damals nicht angetreten, um ein Pfeiler der Hip-Hop-Geschichte hier in Deutschland zu werden, sondern wir waren halt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Star.
Aber macht sich heute stolz?
Also stolz ist prinzipiell ein Wort, das ich im Wortschatz nicht führe, denn stolz bedeutet ja immer befriedigte Eitelkeit. Das assoziiere ich mit dem Wort Stolz und mit dieser Emotion. Das heißt, ich bin nicht stolz drauf, denn ich bin dankbar, ich bin froh, dass das so für uns gelaufen ist und dass wir eben, ja, wie gesagt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort dabei sein konnten. So hat sich ergeben und dafür danke ich dem allumfassenden Tau, dass es mich in diese Epoche geworfen hat oder, ja genau, und ich in dieser Epoche gewirkt habe. Insofern, es erfüllt mich mit Dankbarkeit und auch mit Freude, wenn ich eben jetzt mit so jüngeren Dudes spreche, die ich irgendwo mal treffe, die ich so vom Namen her kenne oder auch deren Sound ich kenne. Und dann stellt sich im Gespräch raus, mit dem und dem Album von euch damals habe ich angefangen zu rappen. Oder ja, Klassiker ist die Freestyle-Platte Plan 58 aus dem Jahr 2000. Ich treffe so viele Leute, die mir sagen, hey, als ich die gehört habe, habe ich angefangen zu freestylen. Und da gab's ja diese Instrumental-Cuts, die war ja noch mit dabei da. Und die gab's dann auch separat. Und echt einige erzählen mir halt, dass die halt einfach rauf und runter haben laufen lassen und mit ihren Homies da gefreestylt haben so. Und das freut mich natürlich, weil ich quasi meine Hip-Hop-Mission somit erfüllt habe. Ich habe Leute inspiriert und motiviert. Und das ist ja das, worum es geht. Was ich schön an der ganzen Sache finde, ist, dass ich meinen Teil zum großen Ganzen beigetragen habe, auch auf eine unbewusste Art und Weise, aber es war halt so. Und dadurch, wie soll ich sagen, ja, meinen Teil dazu beigetragen habe und letztendlich meine Aufgabe erfüllt habe, Hip-Hop was zu geben. Und das ist doch schön.
Ja, ich mag auch immer, wie du darüber sprichst, dass du bewusst das Wort Dankbarkeit und nicht Stolz benutzt. und damit auch irgendwie etwas verkörperst, was bestimmt auch nicht nur mich, sondern auch viele andere geprägt hat und wo man fast immer so ein bisschen traurig ist, falls das so ein bisschen in Vergessenheit gerät bei dem schnelllebigen Tempo, was wir heute haben. Jetzt haben wir zum Beispiel hier in der Redaktion mit Thomas an meiner Seite jemanden, der recht jung ist und der das erste Mal von Main Concept gehört hat, weil, korrigiere mich, er ist im Hintergrund, Fatoni, glaube ich, euren Namen in einem Song erwähnt hat und darüber quasi, dass die erste Brücke hatte und sich dann sehr darüber gefreut hat, hier auch in der Recherche sich mal mit Main Concept zu beschäftigen. Insofern sind das so meine Hoffnungen, dass dort Leute sich dann so ein bisschen dem Gesamtwerk von euch, genau, da schreibt er es gerade, im Gesamtwerk von euch annähern. Ich selber habe ja zum Beispiel, und das ist auch das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, vor 4 Jahren, diesen Roadtrip auf den Spuren der deutschen Hip-Hop-Geschichte gemacht, wo wir uns in München getroffen haben. Wo es mir halt auch immer wichtig ist, an den richtigen Stellen nochmal klar zu machen, wer eigentlich die Typen sind, die auch mich dazu gemacht haben, zu dem, was ich heute bin. Und da bin ich auch wirklich jedes Mal sehr, sehr dankbar für. Und lustige Anekdote ist, dass du damals auch schon angekündigt hast, dass eigentlich zum 30-Jährigen mal was kommen müsste. Wie weit wart ihr damals eigentlich schon? Weil dass das 30-Jährige kommt, das weiß man ja frühzeitig, wenn man rechnet.
Wann haben wir denn diese Aufnahme gemacht für das Back-to-Tape-Ding?
Das war 2017.
Ah, siehste. Ja, das war ja quasi 2 Jahre nach unserem 25-Jährigen so. Und genau. Da warst du ja auch in der Muffertalle und das haben wir ja groß gefeiert und wir wollten es auch groß feiern. Und wie ich immer sage, man kann sozusagen ohne in der Vergangenheit zu schwelgen und ohne diese pathetische Nostalgie richtig gut feiern, wenn man auch was Aktuelles hat, wenn wir zeigen können, okay, wir machen noch Sound. Und das war damals, dieses 25-Jährige war ja quasi der Kick für uns, dann dieses Album, was wir vorhatten, ewig schon rauszubringen, dann tatsächlich auch, also quasi für mich speziell, das fertig zu schreiben, aufzunehmen und dann rauszuhauen. Und das war ja ein Wahnsinnskonzert da in der Muffertalle zum 25-Jährigen da. Wir haben ja diese 4-Stunden-Show oder 4,5 oder was das war da abgeliefert, die ja so nicht geplant war, aber hat sich irgendwie so ergeben. Und da wussten wir schon, okay, wenn wir jetzt das 30-Jährige gut feiern wollen, dann müssen wir ja irgendwas rausbringen dann wieder. Und ursprünglich haben wir uns gedacht, so, ah ja, komm, sind ja erst 5 Jahre seit dem letzten Album, da tut's auch eine EP. Insofern war das dann so ganz gut, weil da wusste ich, na okay, eine EP mit 5 Liedern, das krieg ich auf jeden Fall hin, so zeittechnisch. Und deswegen wusste ich 2017 schon, dass wir höchstwahrscheinlich was machen werden, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir noch gar nichts. Das Album, wie es jetzt ist, also was jetzt dann rauskommt am 28., ist tatsächlich in wenigen Monaten so entstanden. Viele Ideen zu Texten hatte ich schon so im Kopf, aber habe sie noch nicht runtergeschrieben gehabt. Und als wir dann die 5 Lieder beieinander hatten und dann ja der erste Lockdown war und dann irgendwie ich so im Schreibfluss war, ist dann ein Album geworden mit jetzt eben 10 Tracks.
Nervt es eigentlich irgendwann, wenn Jubiläen dazu führen, dass man innerlich den, also auch im Inner Circle den Druck verspürt, diesem Jubiläum auch wieder gerecht zu werden?
Nee, I'm a busy motherfucker. Also, weißt du, andere machen den ganzen Tag nichts anderes, außer halt Texte schreiben und irgendwelche Sachen aufnehmen. Ich halt nicht. Das liegt halt an meinem Beruf. Und ich brauch eine Deadline so, um zu Rande zu kommen. Insofern bin ich über, also dass wir das zum 25-Jährigen rausgefunden haben, dass so ein rundes Jubiläum irgendwie eine geeignete Deadline ist, war das für mich die Lösung. Weil, wie gesagt, zwischen Equilibrium 2005 und hier und jetzt, 2015, sind 10 Jahre vergangen. Und zum 20. damals, also wann war das dann, 2010, da hatten wir definitiv nichts und das war da schon sehr ärgerlich. So, das haben wir auch gefeiert, damals auch nicht in der Muffertalle, sondern im Ampere, das ist der kleinere Club, der aber groß genug ist. Und das war auch geile Party, aber irgendwie hat es mich schon gelangweilt, dass ich nichts Neues hatte irgendwie so. Und da war mir schon klar, so okay, also zum 25-Jährigen muss auf jeden Fall ein neuer Stuff kommen. So, das ist für mich, mir tut es gut, so mir ist das wichtig. Und wie gesagt, ich find's immer so ein bisschen, es ist schon immer schön, wenn irgendeine Band so ihr 20-jähriges Jubiläum feiert oder was weiß ich, von mir aus auch 100. Jubiläum oder halt vor 20 Jahren kam ihr so und so Album raus, so, aber das ist halt 20 Jahre her, so, und das kann man schon feiern, aber irgendwie, weiß nicht, das hat für mich immer so diesen Nostalgie-Touch und das mag ich nicht so, weil letztendlich bedeutet ja Hip-Hop auch aktiv sein, Sound machen, zeigen, dass man das immer noch drauf hat und dass man was zu sagen hat. Und dann, finde ich, muss man halt irgendwie neuen Stuff machen.
Du lieferst Überleitung für ein Gespräch, die ich so besser nicht bauen könnte. Denn 3.0 heißt das Album. Also da es nicht mehr 30 geklappt hat, ist es quasi dann die 3.0er-Version von Main Concept? Oder?
Ach, das mit dem 3.0, hatten ja das Album fertig und dann haben die Tracks, haben ja alle Titel und da war die Überlegung, benennen wir das Album nach einem von den Track-Titeln, irgendwie so ein Wahnsinnsname ist mir und uns nicht eingefallen. Es gibt ja so Alben, die heißen dann nicht wie ein Lied auf der Platte, sondern haben einen ganz anderen Namen, zum Beispiel, nur als Beispiel jetzt Bambule, so, weißt du, und dann haben wir da so hin und her überlegt und dann war ja noch der Gedanke, dass es im Jahre 2020 noch rauskommen wird. Das hat ja dann nicht mehr hingehauen, weil diese Presswerkzeiten so lang waren, weil sich das ja wegen Corona so angestaut hatte. Und dann, als wir den Namen schon hatten, war klar, die kommt nicht mehr 2020 raus. Also kommt sie auch nicht mehr zum 30. Jubiläum raus, sondern zum 31. Aber 3.1 ist doof irgendwie. Und dann haben wir es 3.0 genannt. Zumal wir ja auch drei Typen sind. So. Und wir sind immer noch dieselben drei von Tag 1. Wir waren immer Glam für die Beats, explizit für die Cuts, David P. für die Raps. Und das hat sich in den 30 Jahren tatsächlich nicht geändert. So. Und außerdem 3.0, Mai, wir haben halt drei Dekaden voll gemacht. So. Klar, streng gesehen sind wir ja schon in der vierten Dekade, aber ja. 4.0 halt nicht so gepasst. Und dann haben wir es halt 3.0 genannt. Und das, den ersten Track haben wir dann auch 3.0 genannt, weil er ja sozusagen der Intro-Track zu der Platte ist. Und dann haben wir gesagt, komm, den nennen wir so wie das Album.
Ja, Konzept, ich merke das schon. Von hinten aufgezäumt das Pferd, aber trotzdem funktioniert's. Was halt ganz interessant und spannend an dem ganzen Sachen ist, dass der Sound ja schon in einer gewissen Weise klassisch und trotzdem fresh ist. Was war so eure Herangehensweise? Weil du hast ja schon gesagt, jeder hat eine klare Rollenverteilung. Am Ende muss es ja aber etwas sein, womit ihr alle drei glücklich seid. Und ihr alle drei seid ja musikalisch, skilltechnisch und inhaltlich auch immer weitergewandert. Wie schnell habt ihr da einen gemeinsamen Nenner gefunden?
Also, wir haben den nicht gesucht, der hat sich ergeben. Wie du sagst, unser Sound ist klassisch so. Und er ist klassischer Main-Concept-Sound. Glam macht halt nun mal die Beats, wie ein Glam sie macht, so. Und er hockt sich jetzt nicht hin und sagt, oh, ich muss was auf der Höhe der Zeit machen. So arbeitet er nicht. Und das ist auch nicht so sein Gefühl, wenn er halt Beats macht, so. Rap meine Texte auch auf eine, wie soll ich sagen, gewisse klassische Art und Weise, außer dieser Track zu Fuß. Hast du das Album gehört schon? Hast
ja,
du schon,
selbstverständlich.
Genau. Da rappe ich ja quasi in so Double-Time-Ding, aber der Beat ist halt nicht so trappig, sondern ganz anders geworden. Aber so macht Glam halt das. Ich sag, hey, ich will was Double-Time-mäßiges haben, also quasi ein Beat, auf den ich so rappen kann. So ein Trap-Beat mag er nicht machen. Liegt ihm nicht. Fertig, aus. Und dann hat das halt eben so gemacht, wie er es macht. Und fresh ist er natürlich, weil das halt Main Concept auf dem heutigen Stand ist und nicht auf dem, wir haben uns ja nicht gesagt, wir machen jetzt ein klassisches Boom-Bap-Album, was klingt wie 1996 oder so. Ich vergleiche uns mit so einer Band wie EPMD. Weißt du, ein EPMD-Album ist immer ein EPMD-Album und es klingt wie ein EPMD-Album, aber sie klingen nicht alle gleich, sondern sie sind halt immer auf Höhe der Zeit. Das heißt, so ein Lied wie It's My Thing vom ersten EPMD-Album klingt ganz anders als irgendwas vom letzten EPMD-Album, auch wenn das jetzt schon länger her ist. Oder Redman ist auch für mich einer. Das Redman-Sound klingt immer nach Redman so und KRS-Sound klingt immer nach KRS-Sound, aber es ist nie immer dasselbe, sondern es ist quasi in seinem Stil oder in deren Stil eine Weiterentwicklung und so ist es halt bei uns auch.
Ich habe gerade geguckt, EPMD 2008, We Mean Business.
Stimmt, ja, das ist aber schon lang her.
Wow. Nochmal rausgebracht, nachdem sie aber 99 mit Out of Business sich zum zweiten Mal aufgelöst haben und sich dann zum dritten Mal wieder hier reunited haben. Das Ganze
wir haben
ist
uns
ja,
doch nie aufgelöst übrigens.
Genau, wollte ich gerade sagen. Das Ganze ist ja euch und euren Fans ein kleines bisschen erspart geblieben, ständig nachgucken zu müssen, sind die jetzt eigentlich noch eine Crew oder sind die nicht mehr? Gehören die noch zusammen oder nicht? Das ist ja in der Konstellation immer dem Ganzen treu geblieben. Genauso glaube ich aber auch die inhaltliche Herangehensweise von dir. Es steckt Gesellschaftskritik drin, es steckt eine persönliche Interpretation deiner Ist-Situation mit drin. Es steckt auch ein großer Mittelfinger für die Hip-Hop-Szene mit drin. Die hat sich so ein kleines bisschen verändert. Was ist so für dich der wichtigste Kernpunkt, den dieses Album ausdrückt?
Also, dass ich da einen Mittelfinger für die Hip-Hop-Szene drin habe,
Für die aktuelle Rap-Szene, so formuliere ich es so. Nicht Mittelfinger für die Hip-Hop-Szene.
Genau, also das mit der Hip-Hop-Szene, nur um das auch mal gesagt zu haben, wir reden immer von einer Hip-Hop-Szene. Und dann irgendwann hatte ich mal so eine Diskussion, da redet die eine Person von der Hip-Hop-Szene und ich rede von der Hip-Hop-Szene und wir meinen zwei verschiedene Hip-Hop-Szenen so. Und irgendwann sind wir auf den Nenner gekommen, dass wir nicht von derselben Szene reden. So, meine Hip-Hop-Szene ist zum Beispiel jemand wie Fat Tony, Megalo, Quam, Sam, Beginner und so weiter. Für wen anders ist die Hip-Hop-Szene, was weiß ich, Capital Bra, Samra und so weiter halt. Insofern ist immer die Frage, was ist mit der Hip-Hop-Szene gemeint irgendwie? Vor 20 Jahren war klar, bestand die Hip-Hop-Szene aus 10 Bands und da haben wir alle von derselben Szene geredet. Jetzt ist es ja mittlerweile nicht mehr so. Und ich gebe da auch gar keinen Mittelfinger an die Hip-Hop-Szene oder die Rap-Szene, sondern an bestimmte Einstellungen, die Leute haben, die auch in der Hip-Hop-Szene eben unterwegs sind. So vor allem dieses ganze materialistische, kapitalistische Denken irgendwie so. Das weiß nicht, das finde ich albern und unnütz und überhaupt nicht zielführend. Und das spreche ich zum Beispiel in dem Track 3.0 an, aber letztendlich hate ich die Leute nicht und verachte sie nicht, sondern ich weise sie nur auf einen bestimmten Umstand hin. Aber die hören sich's eh nicht an, die haben ja eh keine Ahnung, wer wir sind. Ja, so. Aber es war mir ein Bedürfnis, es loszuwerden.
Das ist ganz lustig. Also ich habe schon wieder schnell zwei Dinge gemerkt. Zum einen muss ich sehr auf die Wortwahl achten, weil mir schon klar ist, dass du nicht mit dem Mittelfinger durch die Gegend läufst. Ich es als Metapher benutzt
schon
habe,
klar.
Um klar zu machen, und jetzt formuliere ich es anders, gewisse Strömungen innerhalb der Musikindustrie / aktuelle Rap-Szene als bedenklich erachtest.
Und ich distanziere mich davon, quasi meine eigene Position zu markieren.
Und ich finde das aber schon interessant, weil es ja schon auch mit voller Breitseite geht. Ich suche gerne da noch ein paar Zitate raus, aber generell mag ich die Art und Weise, wie du halt mit auch in einer gewissen Erfahrung klar machst, dass das alles nicht mehr ganz so viel mit dem zu tun hat. Und dann sind wir wieder bei der Szene, was du eben beschrieben hast.
Ja.
Was du siehst, hast du so ein bisschen Sorge, dass diese Hip-Hop-Werte eventuell verloren gehen könnten und müssen sie deshalb auch so ein kleines bisschen geschützt und vielleicht auch klar definiert sein, auch in der heutigen Zeit?
Naja, es sagen wir mal, es schadet Hip-Hop nicht, wenn hin und wieder mal einer so die Grundwerte definiert und ins Gedächtnis zurückruft. Ich denke aber auch, das habe ich auch schon, ich glaube, vor 10 Jahren schon gesagt, es ist ja, Hip-Hop ist ja so wie Gesellschaft allgemein immer ein Spiel von Bewegung und Gegenbewegung, von Aktion und Reaktion. Und wenn eine gewisse oder ein gewisser Stil überhand nimmt, dann bildet sich früher oder später eine Gegenbewegung dazu. Und das werden wir auch so erleben. Das heißt, nach dem ganzen Bling-Bling und Materialismus-Rap wird früher oder später wieder so eine Back-to-the-Roots Einstellung im Hip-Hop wahrscheinlich wieder, wie sagt man, tonangebend sein. Mal schauen, ob sich das bewahrheitet. Nico, dein Bild ist stehen geblieben.
Das kann immer mal passieren. Ich habe gerade ein bisschen Internetprobleme gehabt. Ignoriere es einfach. Hörst du mich?
Okay, weil, ja, jetzt höre ich dich wieder. Jetzt
ja, genau.
Wieder.
Falls das mal stehen bleibt, ignoriere es einfach, dann kommt es gleich wieder. Ich setze gleich wieder an hier an der Stelle. Es wirkt insgesamt aber so, als ob schon so sich ein paar Sachen bei dir angestaut haben, so auch die gesamtgesellschaftlich angesiedelt sind. Kapitalismuskritik. Ich zitiere gerne, Konzerne führen sich auf, als wäre die Erde ihr Privatbesitz. Wie soll da was gedeihen, wenn man ständig in den Garten pisst? Mhm. Und davon gibt es viele Beispiele. Erstmal ist das eine sehr schöne Line. Aber hattest du das Gefühl, dass ich was angestaut hatte und das mal raus musste?
Ja klar, melde mich nicht nur zu Wort, weil 30-jähriges Jubiläum ist, sondern weil ich auch das Gefühl habe, was loswerden zu müssen, was sagen zu müssen, gewisse Dinge, Umstände ansprechen zu müssen. Das heißt, wenn ich nichts zu sagen gehabt hätte, dann hätten wir zum 30-jährigen Jubiläum auch keine Platte gemacht. So, also das ist eigentlich erstmal die Grundvoraussetzung. Diese Jubiläen sind wie gesagt nur die Deadline, um zur Rande zu kommen und das nicht immer ein Jahr weiterzuschieben, halt, bis man dann die Platte macht. Und ja, klar hat sich da, was heißt angestaut, ich meine, die Themen, über die ich auf dem Album spreche, auch jetzt so die gesellschaftskritischen, die habe ich ja in irgendeiner Form schon immer mal gehabt, so. Nur jetzt sehe ich vielleicht Dinge differenzierter oder unter einem Aspekt, wie ich sie vorher noch nicht gesehen habe. Und dann, wenn ich der Meinung bin, jetzt habe ich aber einen Aspekt entdeckt, der gesagt werden muss, so, dann hocke ich mich hin und schreibe einen Text. Zum Beispiel der Track "Der ich bin". Da geht's ja so quasi um meine Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien, wo meine Eltern herkommen und so. Und so einen Track habe ich ja schon 1994 rausgebracht. Der hieß halt "Da zwischen zwei Stühlen". Nur als ich den geschrieben habe, war ich halt 17, 18 Jahre alt und jetzt bin ich 46 und jetzt sehe ich das natürlich viel differenzierter und kann das Ganze viel präziser, schärfer ausdrücken und auf die heutige Zeit angepasst so und nicht wie es damals 1993, 94 war. Insofern sind die Themen, die ich da bearbeite, alle nicht neu, aber sie sind quasi, ja, der heutigen Zeit angepasst unter diesen Bedingungen geschrieben.
Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, wie ich die nächste Frage formuliere, weil ich genau den Song auch sehr interessant fand, weil er, da sind wir wieder auch beim Stammtisch oder bei Love and Hate was, diese Brücke zu dem 94er Song hat, von dem ich ja da auch gesprochen habe. Genauso finde ich aber insgesamt das Gefühl, wie du so das Album insgesamt mit Inhalt gefühlt hast, sehr, sehr interessant, denn es sind zwei Fragen. Hast du das Gefühl, dass, also kann man das Album leicht hören oder muss man gut zuhören? Was würdest du sagen?
Also ich denke, musikalisch kann man es leicht hören, so. Ich flow gut, die Beats sind cool, man kann sich's angenehm anhören. Aber hey, es ist immer noch David P., der da rappt, so. Das heißt, wenn man den Song, vor allem den Inhalt in seiner Komplettheit durchdringen will, dann muss man natürlich hinhören. Selbst wenn ich Freestyle, stehen alle da und hören zu. Also verstehst du, ich rap nicht, um irgendwie da rhythmisch über den Takt irgendwas zu machen, sondern ich will ja irgendeine Botschaft transportieren. Insofern wird man, wenn man wirklich will, verstehen will, was ich da sagen will und wie soll ich sagen, die Genialität und die Präzision meiner Texte checken will, dann muss man sich natürlich anhören.
Das ist sehr schön. Da schließt sich mir aber eine andere Frage an. Und du hast vorhin das auch schon gesagt, bestimmte Leute kriegen das vielleicht eh gar nicht mit, dass es ein Main-Concept-Album gibt. Und ich weiß nicht, wie dieses Gefühl bei dir ist. Wenn man das so lange macht, dann gibt es ja einen festen Stamm. Es gibt mittlerweile Leute, die freuen sich, die haben euch auf dem Schirm, die sind mit euch groß geworden, die freuen sich auf ein neues Main-Concept-Album kommt. Hast du das Gefühl, dass du das, was du da rappst und das, was ihr als Crew da gemacht habt, dass du das für diese Fans machst oder und damit quasi auch im Zweifel denen die Geschichten erzählst, die sie vielleicht eh schon wissen, verstehst du, ich meine, weil man alle so hier einer Meinung ist, oder hast du irgendwie Hoffnung und auch irgendwie so ein Feedback, dass du damit neue Menschen erreichst, was ja fast noch wichtiger wäre?
Ja, also natürlich habe ich die Hoffnung, dass ich neue Menschen erreiche. Und mit so einem Text wie "Brecht was right" oder "Der ich bin" oder "Keine Zeit", was du vorhin zitiert hast, das sind Themen und Texte, die kann auch jemand hören und verstehen und gut finden, der mit meinem Oeuvre, meinem Gesamtwerk nicht vertraut ist. So, aber weißt du, die Sache ist ja die, ob ich die erreiche, hängt nicht nur unbedingt von mir ab, sondern auch von der ganzen Struktur, wie es halt so läuft im Musikbusiness halt so. Und natürlich hoffe ich es und freue mich auch. Aber ich erwarte nicht, dass jetzt irgendwelche 16-Jährigen plötzlich mein Album pumpen, weil die einfach in einer anderen Welt leben, andere Musik hören oder andere Art von Rap hören und wahrscheinlich gar nicht mitbekommen werden, dass wir jetzt ein Album machen. Aber ein paar werden immer dabei sein, so wie der Thomas, der über irgendeinen Link auf Main Concept kommt, sich dafür interessiert und sich dann unsere Sachen eben anhört. So. Und diese Leute wird es immer geben. Das werden halt jetzt sicher keine Millionen sein, aber einige sind es. Und auch diese Leute werde ich auf irgendeine Art und Weise inspirieren. Und wenn ich in 10 Jahren irgendwo bin, wird einer sagen, hey, mit eurem 3.0-Album habe ich angefangen, so und so zu denken oder solche und solche Texte zu schreiben. Das wird passieren. Die Frage ist halt eben, wie ich bereits sagte, so wie viele es sein werden.
Ja, ich mag dieses Bild oder diese Idee davon, dass der Papa die Platte zu Hause pumpt und die Kinder dadurch etwas von dem mitkriegen, was sie sonst nie mitbekommen würden. Und genau wie in unserer Generation ist ja eine gewisse musikalische Sozialisierung durch die Eltern gegeben hat, das vielleicht andersrum genauso funktionieren kann.
Du, das, was du gerade erzählst, sind auch Geschichten, die ich immer wieder höre. Also wenn ich mit Leuten nach dem Konzert irgendwie ins Gespräch komme, mit Leuten aus dem Publikum, dann erzählen die mir genau die Geschichte. Hey, ich habe eure, was weiß ich, Hier und Jetzt zum Beispiel aufgelegt und mein Sohn hört es. Ich habe im Freundeskreis Leute, die halt meine Platte haben und dann erzählen sie mir, hey, ich habe die zu Hause mal angehört und mein Sohn hört die seitdem rauf und runter oder meine Tochter hört die rauf und runter. Das ist tatsächlich so und das sind halt auch Geschichten, die ich immer wieder höre und ja, ist doch schön, freue ich mich drüber.
Da ist nämlich auch noch ein anderer Punkt ganz interessant. Featuretechnisch ist München im Gebäude, aber, und das ist mir dann auch aufgefallen und hat mich sehr gefreut, als ich das mitgekriegt habe, auch jemand wie DP oder DP, die für mich so Inbegriff von jetzt upcoming, aber mit dem Mindset, das auch schon vor 25 Jahren gegolten hat, bestückt, ja, in die Szene läuft und damit auch eine logische Brücke ist. Ne? Also du sagst schon, ja, ist wahrscheinlich auch, siehst du ganz genauso, ist der Grund, warum sie auf der Platte ist zum Beispiel. Ne?
Absolut. Ich werde tatsächlich in allen jetzt Gesprächen, die ich zu dem Album geführt habe, immer wieder gefragt, wie es dazu kam, dass DP auf unserem Album ist. Ja. Und es war irgendwie, wie soll ich sagen, eine Fügung des Schicksals. Es hat sich so ergeben, dass ich sie quasi tatsächlich angehauen habe oder angeschrieben habe und gefragt habe, unbekannterweise. Ich kannte nur ihre Musik und fand die so cool. Hab ein paar Lieder von ihr immer wieder gehört und dann war so das Album in Arbeit und dann dachte ich mir, boah, ja, das wäre schon cool, irgendwie die zu fragen, ob sie Lust hat, bei uns mitzumachen. Weil sie ist für mich echt eine Wahnsinns-Rapperin, so, sie hat eine Wahnsinns-Energie in der Stimme. Allein wie die Stimme klingt, ist der Hammer. Wie sie float, ist der Hammer. Wie sie delivered. Und dann hat sie halt auch noch gute Texte, so, weißt du, so, das ist alles real, es ist ehrlich, es ist, ich nenne sowas righteous Rap, so, es ist righteous, es ist einfach, sie sagt, was sie fühlt und sagt auf eine coole Art und Weise und hat zwischen den Zeilen immer irgendwelche Lebensweisheiten, so, an denen ich hängen bleibe und drüber nachdenke und die ich halt fühle halt, so, wo ich sage, yeah, genau so muss man das sagen. Und ja, und dann eben habe ich mir tatsächlich einen Schubs gegeben, nachdem ich auch über Umwege erfahren habe, dass sie die Nichte eines alten Kumpels hier aus München ist, nämlich von DJ Supreme Cool Kid, der damals, als wir angefangen haben, 1990, war das der DJ von Raw Deal und der Rapper von Raw Deal war Rasul Ali von Square One, rest in peace. Und mit René so heißt DJ Supreme Cool Kid, heißt René, war damals, waren wir immer down. Sein älterer Bruder, DJ Giulio, war der DJ von meinem Mentor damals, Rio Lobo, die hießen MBA als Crew. Und wir waren cool down, hatten natürlich ewig lange keinen Kontakt mehr, wie es halt so ist. Und dann über Insta hat er mir irgendwann geschrieben, so, hey, das ist meine Nichte hier, nachdem ich so Sachen von ihr gepostet habe. Und ich so, okay, alles klar, das ist jetzt so, ich muss über meinen Schatten springen. Ich frag sie jetzt einfach, ob sie Lust hat, Feature mit mir zu machen für das Album. Ich wusste ja nicht mal, ob die uns kennt, so, weißt du, ich hab das dann erst im Nachhinein erfahren, dass sie sich schon in Interviews positiv über uns geäußert hat, als eine Band, die sie damals inspiriert hat. Das wusste ich nicht, ich lese ja keine Interviews im Internet. Und dann habe ich sie gefragt und sie hat sofort ja gesagt. Und so ist eben dieser Track entstanden. Und ich bin echt froh drüber, weil das eine komplett neue Connection ist. Ich bin auch froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil ich habe noch nie ein Feature mit jemandem gemacht, den ich nicht vorher schon kannte. Ja, ich mache keine Features mit Leuten, weil ich mir davon einen Nutzen erhoffe, sondern weil ich sehe, okay, das wird musikalisch gut und wir sind auf derselben Wellenlänge. Und das habe ich ja bei ihr schon aus ihrer Musik rausgehört, dass sie auf einer Wellenlänge ist wie wir. Und ja, und dann habe ich es eben gemacht so. Aber weil du sagst, featuremäßig ist nur Munich in the building, DP ist in München geboren, gell?
Ja, ja.
Und ihr Onkel ist halt immer noch hier in München und ist ein alter Homie. Insofern ist es dann doch irgendwie eine Munich-Connection.
Ja, es ist ganz lustig, ist interessant. Und ehrlicherweise, wie du es beschreibst, da passt es auch wie Faust aufs Auge und ist dann lustige Schicksalsfügung, dass es da noch diese Verbindung gibt. Was euch so ein bisschen eint, in meinem Gefühl ist, da ist natürlich...
Das ist das P im Nachnamen, oder?
Ja, genau. das sowieso, ja, oh Gott, oh Gott. Yeah. Ja, da muss ich jetzt wieder jetzt aus dem Keller kommen. Der Ansatz, dass sie natürlich heute eine Newcomerin ist und damit auch durchstarten will und Erfolge haben will, trotzdem ich das Gefühl habe, dass Musik für sie mehr Berufung als Beruf ist. Und wenn man euch heute betrachtet, wäre es mal eine Frage. Also offenkundig ist es schon immer mehr Berufung als Beruf gewesen. Es ist über die Zeit aber auch immer weniger Beruf geworden, oder? Und gilt das für alle Mitglieder?
Also explizit ist DJ vom Beruf.
Ja, aber ja, genau, das wird auch bleiben.
Genau, aber, ja, genau. Also wie gesagt, also für mich war es ja nie wirklich ein Beruf, denn ich habe damit angefangen als Schüler so. Und ich habe ja dann nicht die Schule abgebrochen, um Rapper zu werden. Das war damals sowieso illusorisch. Ich habe 94 mein Abi gemacht. Dann mein Abitur, was mache ich? Na, geh halt studieren so. Bin studieren gegangen. Dann habe ich weiter gerappt und dann kam ja auch dann Klasse 95 und was halt dann so alles kam. Und ich habe in der Zeit echt gut gelebt davon so. Also es war, wie soll ich sagen, andere haben halt im Restaurant oder an der Bar gejobbt oder irgendwas gemacht. Ich bin halt auftreten gegangen und habe Platten gemacht so. Und insofern war das ja nie so wirklich mein Beruf, sondern schon immer eine Berufung. Und jetzt habe ich halt einen anderen Beruf, jetzt bin ich Arzt, oder jetzt, seit ich Arzt bin, habe ich überhaupt erst einen Beruf. Aber den habe ich jetzt auch schon, warte mal, habe ich angefangen zu arbeiten 2004, also sind es jetzt, was sind es, 17 Jahre bin ich schon in diesem Beruf tätig.
Pass auf, aber pass auf,
was Berufung ja auch, ist es geblieben.
Wollte ich gerade sagen, was der Beruf, den du gewählt hast, ist ja auch wieder eher eine Berufung. Also insofern ist es immer wahrscheinlich ein Hand in Hand gehen aus einer Überzeugung heraus,
ja, klar, dass du machst, was du im Alltag machst. Genau, ich bin ja jetzt nicht Arzt geworden oder ich bin ja nicht Medizin studieren gegangen nach der Schule, weil ich gesagt habe, dann werde ich so und so viel verdienen als Arzt, und ich bin erstmal studieren gegangen. So,
deswegen
weil,
bist du kein Schönheitschirurg geworden.
Richtig. Und wie weiter ich da kam in dem Studium, habe ich halt auch erkannt, so hey, ich habe das drauf einfach so, und ich hab's drauf, definitiv. Ich habe ein gutes Gespür und bin ein guter Diagnostiker, wie auch immer. Und das sehe ich natürlich auch als Berufung. Natürlich ist cool, ich verdiene mein Geld damit so, aber ich muss auch wirklich was tun für das Geld so. Also es kommt mir nicht zugeflogen. Das war noch nie so. Und insofern sehe ich das halt auch als Berufung, aber so bin ich halt, wie soll ich sagen, nie so drüber nachgedacht. Aber jetzt, weil wir gerade drüber sprechen, Man kann nur zufrieden und dankbar und glücklich im Leben sein, wenn man das macht, was man wirklich machen will und in dem, was man macht, wie soll ich sagen, gut sein kann und auch die Ambition hat, besser zu werden, dazu zu lernen, ob das jetzt auf Rap oder aufs Arzten zu beziehen ist, kommt auf selbe raus. Und dann ist es nicht Arbeit, sondern klar, ein Beruf ist es, aber es ist, natürlich ist es auch Arbeit, aber es ist halt auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Erfüllung. Und das ist ja das, was man zum Glücklichsein im Leben braucht. So, man braucht einen Sinn in dem, was man tut irgendwie. Und das Geldverdienen alleine gibt einem nie Sinn im Leben.
Ja, ich glaube, das ist etwas, was gerade in der heutigen Rap-Szene so ein kleines bisschen verloren gegangen ist. Ist das deshalb auch der Grund, warum du dich so ein bisschen damit beschäftigt hast auf der Platte?
Ja, wie soll ich sagen? Die Dudes, die halt übers Geld und das Geldverdienen reden, so, das ist so ein Selbstläufer geworden, weißt du, wie ich meine? Die Frage ist, ist ihnen das wirklich so wichtig, wie sie es auf ihren Platten sagen? Denn viele wissen, wenn sie das sagen, werden sie erfolgreich sein. Also es ist eine Masche, weißt du, wie ich meine? Und gehört zum guten Ton. Wenn man als Rapper ernst genommen werden will, da muss man halt über Geld, Autos und Statussymbole reden. Und ich denke, dass 90% der Typen oder wahrscheinlich 99% der Leute, die so daherreden, in ihrem tiefsten Inneren wissen, dass das natürlich nicht der Pfad zum Glück im Leben ist, sondern es ist irgendwie, wie soll ich sagen, so ein, es ist ein Stilmittel, ein technisches Mittel, das man anwendet, weil es auch vom Publikum oder Leute denken, dass das so vom Publikum erwartet wird, um als Rap akzeptiert zu werden.
Hörst du hin und zu, was aktuell da oben an der Spitze der Charts steht?
Also nicht in dem Sinne, dass ich gucke, was ist jetzt auf Platz 1 der Charts und dann höre ich mir das an. Das überhaupt nicht. Also die Charts verfolge ich eigentlich gar nicht, also das google ich auch nicht irgendwie. Außer hier Fat Tony hat neulich gepostet, dass der mit seinem neuen Album, was er mit Edgar Wasser gemacht hat, eben aufs Platz, was waren sie, Platz 1 irgendwelcher Charts, Hip-Hop-Charts, deutsche Charts, ja, genau. So kriege ich das dann mit, aber das wäre dann nicht der Grund, mir dann die Platte anzuhören. Aber hin und wieder kriege ich schon irgendwie, höre ich mir halt Sachen an, von denen man sich denken kann, dass sie in den Charts hochplatziert sind und höre da schon rein irgendwie. Manche Sachen sage ich, okay, ist ein doper Song irgendwie so. Andere Sachen sage ich, ja, boah, nix für mich irgendwie, ist nicht mal ein doper Song. Auch so läuft es. Ich krieg eher die Sachen eher so, wie soll ich sagen, die kriege ich eher so mit nebenbei und höre sie mir dann an, als dass ich danach suche.
Überlege gerade, ob dann irgendwie doch generell dieser kapitalistische Gedanke, der ja viel schon vorherrscht, automatisch dann auch, glaube ich, das Don't ist. So, weißt du, was ich meine? Also, dass das vielleicht der Grund ist, warum du viel von dem nicht greifen kannst. Denn ist es für mich auch schwer vorstellbar, dass du Musik, keine Ahnung, von Capital Bra oder Shirin David in irgendeiner
Witzig, Form an die zwei habe ich gerade gedacht, als du mich das mit den Charts gefragt hast. Ja. Und ich habe mir tatsächlich so ein Shirin David-Ding angehört, gar nicht vor langer Zeit, weil irgendwie, keine Ahnung, mit meinem Sohn gequatscht und dann ist irgendwie der Name gefallen und ich so, den habe ich schon so oft gehört von ihr und jetzt höre ich mir das mal an. Und dann habe ich mir irgendwie ein Video angeguckt von ihr. Und Capital Bra, als dann dieses Dieter Bohlen-Ding rauskam und ich davon gehört habe, Sherry Sherry Lady, das musste ich mir natürlich anhören. So, ich wissen wollte, wie er es gemacht hat halt so. Ja.
Auch hier zitiere ich wieder gerne, würde es für viele Rapper nur ein Konjunktiv, sie legen Wert auf Ehre und beherrschen dieses Rollenspiel. Hauptsache, ihr Modestil kostet sie besonders viel. Wir sehen dann schon noch, wo du bist, wenn Rap nicht mehr in Mode ist. Ja. Ist deshalb Conscious Rap die einzige Lösung?
Für mich schon. Für mich schon. Ich kann mich nicht hinstellen und irgendwie was von Autos und teuren Uhren erzählen, wenn ich mir in meinem Leben nie eine teure Uhr kaufen würde. So, das ist doch Geldverschwendung. Also da mache ich lieber einen geilen Urlaub und erlebe was, ja, dass ich mit so einer blöden Uhr rumrenne und auch die dauernd auch aufpassen muss. So, klar, jemand, der richtig rich ist, der muss natürlich auf seine teure Uhr nicht aufpassen, weil er kauft sich dann eine neue, wenn er die verliert oder so. Aber das ist ja, also keine Ahnung, das sind Dinge, die interessieren mich nicht, die sind belanglos im Leben und Und damit kann ich einfach nichts anfangen. Anderen ist es wichtig, aber mir halt nicht. Und deswegen kann ich so mit diesem ganzen Materialismus einfach nichts anfangen. Und es wäre also auch maximal, also ich bring's nicht übers Herz, irgendwas zu labern, weil ich weiß, die Leute wollen das hören, weil sie das halt so gewohnt sind zu konsumieren, nur um damit erfolgreich zu sein, wenn es nicht meiner Lebenseinstellung entspricht. Das kann ich nicht. Ja, und da bin ich nicht der Einzige, der das nicht kann. Also das sind ja viele, die das auch nicht machen.
Ja, das ist auf jeden Fall auf vielseitiger Ebene nicht konform mit der Art und Weise, wie ich dich in Erinnerung habe. Jetzt kommen wir so ein bisschen an einen Punkt auch auf meinem kleinen Interviewweg, den ich mir hier so überlegt habe, genau genommen mit den Thomas sich überlegt hat, an dem wir uns ein bisschen abarbeiten, wo ich etwas von dem haben möchte, was ich gar nicht brauche, weil es mir klar ist. Aber ich hoffe ja auch immer, dass wir noch den einen oder anderen mehr in diesem Podcast haben, der mal zuhört. Und damit ich nicht immer derjenige bin, der solche Reden schwingt, würde ich dich auch mal bitten, so ein bisschen deine eigenen Hip-Hop-Grundwerte zu definieren, um Leuten mal ein Gefühl dafür zu geben, was das eigentlich für jemanden wie dich bedeutet und warum es jetzt auch über dann ja insgesamt 40 Jahre, fast 40 Jahre dich und dein Leben bis heute so nachhaltig prägt und zu dem Typen macht, der du heute bist.
Also ich sag immer, für mich zwei wichtige Hip-Hop-Werte sind, der erste ist, da zitiere ich Rakim, it's not where you're from, it's where you act, so. Okay? Und das war das, was mich damals ja auch so emotional gepackt hat, als ich angefangen habe, Rap zu hören, so. Es gab dann eben zum Beispiel diese weißen Dudes wie die Beastie Boys, so. Und die waren voll akzeptiert, waren mit, also Public Enemy war mit denen auf Tour, so. Das war auch für mich so, okay, alles klar, am Ende geht's nicht darum, woher die Leute kommen, sondern am Ende, was sie für Musik machen. Das heißt, dieses ganze Presetting, wo kommt wer her, wer sind seine Eltern, welche Religion hat er, bla bla bla, was so in der Gesellschaft irgendwie eine Rolle spielt, ist im Hip-Hop nicht wichtig, solange am Ende die Mucke stimmt halt so. Und das heißt, das ist der pure Leistungsgedanke so. Das zählt das, was du leistest, also in dem Fall, was für Musik du machst und nicht, woher du kommst oder aus welcher Ecke du kommst, so. Und das ist ja dieses Völkerverbindende an Hip-Hop und das habe ich über all die Jahre immer wieder erlebt, egal wo wir waren, ob wir in New York waren oder ob ich mit den Jungs aus Afrika, also aus Senegal, da haben wir ja einige befreundete Rap-Gruppen hier bei uns gechillt haben oder ich dann auch mal bei denen, als ich dort war. Das ist am Ende wurscht, so. Am Ende ist cool, wenn wir freestylen und wer halt irgendwie cool gefreestylt hat, selbst wenn wir uns nicht verstehen, aber es klingt cool, man merkt irgendwie, die Line war lustig, auch wenn man sie nicht wörtlich versteht, aber man fühlt es halt so. Das ist eben so dieses verbindende Element und das ist meine Hip-Hop-Erfahrung, die ich über all die Jahrzehnte gemacht habe. So, wir haben unseren gemeinsamen Nenner und darin wollen wir gut sein und das ist das, was uns verbindet. Egal, wo wir her sind und wer wir sind. Der zweite Kerngedanke an Hip-Hop ist Each One Teach One. Das heißt, jemand hat irgendwas, eine Weisheit, die er loswerden will und rappt die ins Mikro und irgendwelche anderen Leute ziehen dann einen persönlichen Nutzen draus, eröffnet ihnen einen bestimmten Blick, eine Erkenntnis oder ist es für sie sozusagen der Moment, in dem sie Dinge, die sie vorher so gesehen haben, nun anders sehen halt. Das heißt Inspiration, das ist Each One Teach One und jeder kann sich hinstellen und was sagen und es wird immer einer dabei sein, der Nutzen daraus zieht. Das heißt, das sind für mich so die Hip-Hop-Grundwerte, die mir auch wichtig sind. Und wenn ich sage Each One Teach One, dann heißt es ja Teach One und nicht Each One laber jemanden zu über das, was er schon 100-mal gehört hat. Das heißt, wenn sich die Themen wiederholen, jetzt sind wir wieder halt bei diesem ganzen materialistischen Zeug, was lernt man denn daraus? Gar nichts. Also vor allem hat man es schon 100-mal gehört, nur halt von anderen Leuten vorher und jetzt halt von dem oder demjenigen oder derjenigen. Insofern ist das halt für mich, weil du vorhin sagtest, so ist die logische Konsequenz Conscious Rap, ja, wenn man eine Message rüberbringen will und Leute in ihrer Lebensführung inspirieren will, dazu, keine Ahnung, gute Menschen zu sein.
Co-Sign. Ehrlicherweise ist es ganz schön, das jetzt von dir mal gehört zu haben, weil ich damit eigentlich ganz genauso durchs Leben gehe und ich das immer total wichtig finde. Habe
absolut, und das, weil du das gerade sagst, beziehe ich ja nicht nur auf Hip-Hop, sondern auch auf alles andere. Das heißt auch so dieses Each One Teach One, weißt du, in der Medizin ist es auch so. Ich habe von meinen Oberärzten und den älteren Ärzten viel gelernt und ich wusste aber dann wiederum was, weil ich eine Zeit lang in der Derma gearbeitet habe und als ich dann in der Chirurgie war, konnte dann auch ein Oberarzt von mir was lernen über was, was er eben noch nicht wusste, weil ich halt diese Erfahrung hatte und er halt nicht so. Und dann gilt es nicht nur jetzt für mich in meinem Medizinleben so, sondern das gilt immer so. Du gehst abends in den Club, redest mit irgendwem, der erzählt irgendwas und dann sagst du, okay, krass, so habe ich das noch nicht gesehen. Es inspiriert mich, es regt mich zum Nachdenken an und dann habe ich meinen Horizont wieder erweitert. Und mit dieser Einstellung, finde ich, muss man durchs Leben gehen. Man kann immer von irgendwem irgendwas lernen und manchmal checkt man auch erst 10 Jahre später, dass man von der Person was gelernt hat. So. Weil manchmal ist halt braucht, bis der Gedanke quasi, der ins Hirn gesät wurde, dann da auch aufkeimt.
Hast du dann aber auch über die Jahre vielleicht in so im Zweifel dieser zum Beispiel Straßenrap-Welt auch mal Künstler gesehen, ich will gleich auch konkret auf ein, zwei dabei hin, die irgendwo vielleicht in einer Mitte zwischen dem stehen, was du als Hip-Hop-Werte siehst und auf der anderen Seite was dem, was gesellschaftlich oder konsumseitig immer mehr gefeiert wird. Also wenn ich so an Leute denke wie Haftbefehl zum Beispiel, der vom Feuilleton genau dafür gefeiert wird, dass er eine schonungslose Sicht auf die dunkle Seite auf dem Planeten gefühlt, also von Frankfurt, und dafür geliebt wird. Und ich selber auch eine große Faszination für eine gewisse Art von nicht glorifizierendem, sondern eben diesem harten, ehrlichen und damit auch manchmal tristen und grauen Straßenrap habe. Hast du sowas auch oder geht da trotzdem etwas gegen deine Werteformel und damit nicht konform mit deinem Geschmack?
Nee, gar nicht. Weil du jetzt so Haftbefehl sagst, so als der quasi aufkam, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her so, konnte ich damit zuerst so nichts anfangen. Das lag aber an der Sprache einfach und an dieser rauen und auch an diesen Wörtern irgendwie, ist ja zum Teil schon so eine verletzende Sprache, aber nachdem ich mich dann da reingehört habe, so habe ich natürlich das Gute darin erkannt und er sagt ja quasi aus seiner Perspektive, mit seiner Lebenserfahrung, mit seinem Vokabular, was halt Sache ist so und es ist quasi ein Abbild der Realität, die er erlebt so. Und damit ist es absolut konform mit jeglichem Hip-Hop-Gedanken. Klar geht es darin um Materialismus und so, aber das geht ja nicht darum, dass es um Materialismus geht, ist ja für mich nicht gleich so ein Ausschlusskriterium so. Sondern die Frage ist ja, wie kommt jemand als Künstler rüber? Er kann über Materialismus reden, aber nichtsdestotrotz schwingt ja da auch so eine Erkenntnis mit, ein Wissen darum irgendwie so, okay, das ist die Art und Weise, wie ich lebe, aber mir ist bewusst so, man kann Dinge anders machen so. Und insofern ist so harter Rap nicht für mich nicht Hip-Hop-konform so. Es gibt bestimmte Wörter, die ich halt so nie benutzen würde, so, aber das bin halt ich so und ein anderer macht's halt anders und das akzeptiere ich. Das heißt, ich bin nicht gegen harten Rap und ich bin auch nicht gegen jemanden, der seine Lebensrealität beschreibt. Wie sollte ich denn noch sein? Er beschreibt seine Lebensrealität genauso, wie ich meine Lebensrealität beschreibe und das hat, finde ich, immer seine Berechtigung.
Ja, das ist ganz interessant. Ich sehe ja auch in solchen Typen auch nach wie vor immer eine sehr wichtige Säule für im Zweifel die Art von Rap, die ich persönlich mag, aber auch wichtig finde, weil sie halt immer noch Sprachrohr von Randgruppe ist, was für mich ja auch immer Rap gewesen ist. Der Soundteppich, auf dem das Ganze aber dann maßgeblich, glaube ich, auch uns beide geprägt hat, ist natürlich diese Boom-Bap Sounds der 90er, würde ich sagen. Das ist ja Ende der 80er, Anfang der 90er. Das, was dann einfach auch den ganzen Planeten irgendwann in den Bann gezogen hat. Jetzt erleben wir gerade so ein bisschen Renaissance. Die Pi ist untergrundseitig ein Musterbeispiel dafür. Es gibt eine ganze Reihe, ne? Also selbst ein Döll hat ein paar Mal Sachen darauf gemacht. Kwame, Tom Hanks hier aus Hamburg zum Beispiel.
Shakuron. Ja, voll. Die sind dope, die beiden zum Beispiel. Also die Sachen höre ich echt gerne von denen.
Ja, das ist ganz interessant. MC René erlebt gerade ein riesengroßes Revival. Schönen Gruß und vielen Dank an Fego Brazlewicz, dass die beiden sich gefunden haben und Bretter nacheinander bauen. Was hast du für eine, freut dich das, wenn du das so mitkriegst, dass quasi auch Boom Bap selbst, das Sound selbst so quasi eine Renaissance erlebt?
Also, dass es mich jetzt wahnsinnig freut, weil ich sag, endlich wieder, das nicht so, sondern, weißt du, am Ende muss es dope sein, so, darum geht's. Die Mucke, also, muss mir gefallen, also, die Beats, auf denen das Ganze passiert, der Flow, die Texte, der Inhalt natürlich, insofern bin ich jetzt nicht so wahnsinnig glücklich, dass endlich wieder der gute alte Sound wiederkommt, das ist überhaupt nicht so, sondern eher, dass die Leute, die du gerade aufgezählt hast, einfach coolen Sound machen, cool rappen und es einfach drauf haben, so, das ist, wir hören ja immer noch Musik, wir lesen keine Bücher, also wir lesen keine Rap-Bücher, wo es dann quasi die Texte und deren Inhalt losgelöst von der Musik sind, so, es ist und bleibt Musik und die muss mal einfach gut hörbar sein oder zumindest für mich, also mir muss sie gefallen. Und das ist ja immer so der erste Punkt halt so. Und wenn ein Lied dope ist so, dann ist es dope und klingt gut. Und insofern freue ich mich über jeden guten Sound. Auch wenn Kwame seine Nicht-Boom-Bap-Sachen macht, sondern ich nenne es mal modernen Sound so, dann ist es auch dope und klingt gut so. Das heißt, ich bin nicht so, dass ich jetzt nur so Boom-Bap höre und alles, was nicht Boom-Bap ist, scheiße finde. Ich höre die letzten Jahre wahnsinnig viel Zeug aus England. Und das ist ja sehr Grime-dominiert so. Und das ist ja mal definitiv kein Boom-Bap. Aber es ist trotzdem was komplett Eigenes. Es ist Rap-Shit. Diese Rap-Energie ist da. Und die Mucke ist geil, auch wenn das jetzt total andere Sounds sind und total eine andere Rhythmik ist als jetzt Boom-Bap. Aber es ist dope gerappt, die Beats sind geil. Und da freue ich mich drüber. Also das ist das, worauf es mir ankommt, dass das für mich Musik ist, die ich gerne höre.
Ja, finde ich gut. Ich glaube auch, dass am Ende des Tages, dadurch, dass da immer wieder neue Generationen aufwachsen, die offensichtlich ja dann auch wieder sozialisiert sind von den Sounds, die man selber in den 90ern quasi gerne gehört hat und die dann wiederum eine ganze Generation geprägt haben, heute dafür sorgen, dass die aktuellen Einflüsse gepaart mit einem gewissen Respekt vielleicht auch dieser Kultur von der Seite dazu führen, dass hier vernünftig irgendwie sich eine Entwicklung darstellt, an der man auch Freude haben kann, auch wenn man vielleicht, wie soll man sagen, ein paar Tage länger dabei ist und so das Gefühl hat, da gehen werden ein paar Dinge und ein Staffelstab weitergegeben. So, weißt du, das ist ein bisschen kompliziert gesagt, aber du verstehst, glaube ich, was ich meine. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Mich umtreibt nämlich noch aber eine andere Frage dabei. Siehst du dich eigentlich als Rapper oder als MC?
Also wenn du mich jetzt so genau fragst, quasi auch als jemand mit Fachwissen, dann sehe ich mich natürlich als MC.
Hast du das Gefühl, dass es heute noch MCs gibt?
Ja, klar. TP ist für mich ein MC oder eine MC in dem Fall. Fat Tony ist ein MC. Klar, so alte Dudes wie Samy Deluxe ist ein MC, Roger Reckless ist ein MC, Bushy Sun ist ein MC, Megalo ist ein MC. Und jetzt können wir die ganzen Jungs aufzählen und Mädels, die beim Sam bei seinem letzten Konzert da, bei seinem Abschlusskonzert von der Sam TV Unplugged Geschichte dabei waren, das sind MCs, Morlock Dilemma ist ein MC. Es gibt einen Haufen MCs. Für mich ist quasi ein Rapper, vor allem in der heutigen Zeit kann man fast schon sagen, ist ja was Besonderes, wenn jemand seine Texte selber schreibt, so. Und jemand, der seine Texte nicht selber schreibt, oder eine Person, die ihre Texte nicht selber schreibt, ist für mich ein Rap-Interpret, so. Sind halt Rapper und Rapperinnen. Und die selber schreiben, neige ich ja fast schon zu sagen, okay, das sind MCs. Aber selbst die selber schreiben und nur auf Platte gut sind, aber live nicht gut sind, sind für mich auch keine MCs so. Weil der MC ist der Master of Ceremony. Das ist die Zeremonie kann nur live passieren. Die Zeremonie gibt's nicht auf Platte. Und das heißt, wenn die Leute von mir aus dope Texte schreiben und die geil einrappen können im Studio, auch mit Hilfe ihrer Mehrspurgeräte, alles kein Problem, aber wenn sie das dann live nicht bringen können, so, dann sind sie für mich keine MCs, so, weil sie die Zeremonie nicht meistern. Und dann kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, okay, ein MC ist jemand, der quasi, oder der vollkommene MC oder die vollkommene MC ist jemand, der freestylen kann. Und da geht's gar nicht darum, dass er der Hammer-Freestyler ist oder die Hammer-Freestylerin ist, sondern es geht darum, dass er es halt kann, dass er jederzeit bereit sein kann, seinen Verse zu droppen. So, von mir aus ist das auch was, was die Leute so im Hinterkopf haben, irgend so ein 16-Zeiler, aber im richtigen Moment das Richtige auspacken zu können, das ist für mich auch eben wichtig, dass jemand ein MC sein kann, weil wenn man eben Freestyle drauf hat, dann kann man live angemessen auf jede Situation reagieren. Und das sind ja oft bei den Konzerten die besonderen Momente. Zum Beispiel, wenn ich auf ein Konzert gehe und das ist ein Rapper, den finde ich voll geil, rappt er seine Texte alle fehlerfrei runter und alles ist dope, aber da passiert nichts Individuelles, wo ich sagen kann, naja, okay, hat sich jetzt für mich gelohnt, hierher zu kommen und nicht nur daheim die Platte anzuhören. Wenn aber dann eben diese spontanen Momente da sind und sei es nur ein paar Zeilen oder sowas ist, wo er auf die Situation oder sie auf die Situation im Publikum eingeht, dann hat das was Besonderes und dann war das für mich, hat sich gelohnt, daher zu kommen, denn ich habe was mitbekommen, was ich sonst nie erlebt hätte. Und deswegen ist so dieses spontane Element mir persönlich wichtig, wenn ich eben auf Konzerte gehe.
Eigentlich sind das schon schöne Worte, mit denen man das Ganze hier abrunden kann. Da drängt sich mir nur noch eine Sache auf. Jetzt seid ihr 30 Jahre dabei oder 31 Jahre dabei. 30. Jubiläum konnte einfach nicht gefeiert werden. Juckt es euch in den Fingern und Füßen und unter den Kappen, live das Ganze noch zu zelebrieren?
Ja, aber ja klar, natürlich. Also verstehst du, an dem ganzen Rap-Ding ist es nicht das Geile, die Platten zu machen, sondern aufzutreten. Das ist das, was geil ist. So, das ist ein Freizeitvergnügen. Platten machen ist Arbeit. Auftreten ist keine Arbeit. Man muss nichts machen, außer da sein und seinen Scheiß rappen. Und selbst wenn ich meine Texte nicht kann, dann freestyle ich sie halt. Und natürlich juckt es mich und uns und wir wollen das machen unbedingt ich habe aber allerdings keinen Plan. Ich kann dir nicht sagen, jetzt wird diese 30-Jahres-Feier nachgeholt, weil immer noch nicht klar ist, wie das Ganze läuft. Und dann glaube ich, wenn es soweit ist, dann ist alles schon ausgebucht, weil sich ja so wahnsinnig viele Touren aufgestaut haben. So. Deswegen kann ich dazu jetzt noch keine Aussage machen. Irgendwie eine Gelegenheit wird sich schon ergeben. Und wenn es soweit ist, dann poste ich es auf Instagram.
Ja, bei Facebook, warte, was bei TikTok nicht, da hast keinen Account, ne? Facebook auch nicht?
Nee, auch nicht. Okay. Also, nee, ich habe mich zu Instagram, habe ich mich überwinden können. Ja, und
sehr schön.
Genau.
Freut mich aber, dann kann ich nämlich den Leuten, wenn sie diesen Podcast jetzt noch nicht gehört haben, in meiner Insta-Story dich verlinken, damit sie dann quasi darüber mitkriegen, dass sie diesen Podcast hören sollen. Und wenn ihr das jetzt hier hört, dann wisst ihr, warum ihr hier gelandet seid und warum ihr hoffentlich jetzt eine Stunde David P. dabei zugehört habt.
Yeah.
Und verstanden habt, warum es nicht nur für mich, sondern auch für Hip-Hop so wichtig ist, dass wir hier heute mal gesprochen haben. Ich sage dir und auch deinen Kompagnons an der Seite vielen Dank für dieses Album und vielen, vielen Dank für 30 Jahre Hip-Hop-Säule sein einfach, weißt du?
Ja, Mann, sehr gerne und ich danke dir für das Gespräch und und an dein Interesse an unserem Stuff.
Der wird auch nicht aufhören. Der sagt Bescheid, ne? Muffert München ist zwar weit, aber nächstes Jubiläum muss ich wieder dabei sein, so viel steht fest.
Unbedingt, ja. Wer das Letzte erlebt hat, möchte das Nächste nicht verpassen.
Ja, genau, das stimmt allerdings. In diesem Sinne, das war der Backspin Podcast mit David P. von Main Concept zum Album 3.0. Leute, es war mir eine Freude. Vielen Dank, David. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald.
Danke dir. Peace. Backspin.